Vierte Halbzeit.
Wir sind wieder zurück. Endlich mal wieder eine Folge Podcast. Vierte Halbzeit in unserem neuen kleinen Studio hier in der Dortmunder Innenstadt in der Sportredaktion der Ruhrnachrichten. Das seht ihr natürlich jetzt nicht, wenn ihr audiomäßig gerade mit dabei seid, aber ich kann euch den Tipp geben, schaut gerne mal rein. rn.de/dosport. Und ja, ich freue mich, dass wir über die aktuellen Geschehnisse im Dortmunder Amateurfußball sprechen können. Unter anderem auch natürlich über die Auslosung zur Hallenfußballstadtmeisterschaft. Die Hallenzeit, sie geht jetzt los. Und ich habe ja eigentlich den passendsten Gesprächspartner dafür, weil er gleich zwei Rollen innehat. Zum einen ist er Kreiskassierer beim Fußballkreis Dortmund. Das heißt, er ist direkt involviert in alle Geschehnisse rund um die Hallenfußballstadtmeisterschaft und rund um den Fußballkreis. Und gleichzeitig ist er aber auch noch sportlicher Leiter beim SV Westrich, wo ja gerade auch einiges los ist. Und darüber freue ich mich sehr, mit Jan Sauer sprechen zu können. Jan, schön, dass du da bist.
Hi David, ja, danke für die Einladung.
Nach langer Zeit mal wieder.
Richtig, ja. Ich glaube, das letzte Mal war es vorm Aufstieg in die Kreisliga A.
Ja, könnte gut hinkommen. Ja. Und ja, wir haben einige Themen eigentlich, die alle auf der Hand liegen. Das heißt, du brauchtest gar nichts mitbringen. Ich brauchte gar nicht viel vorbereiten. Sicht auf der Hand. Wir fangen aber mit der Halle an. Auslosung am Montag. Ist da schon so der erste Schwung? Erleichterung mit bei? Das ist gut über die Bühne gegangen? Oder war das so, boah, jetzt geht's erst richtig los?
Ja, eher so dieses, jetzt geht's erst richtig los. Also tatsächlich, die Auslosung ist das, wo ich am wenigsten mit zu tun habe. Jetzt fängt so der Zeitpunkt an, wo ich halt wirklich viel loslegen muss, wo Akkreditierung, Ticketing, Hallenbeschriftung, Abrechnung, Schiedsrichter und. Also jetzt fängt so für mich die heiße Phase an. Aber das geht halt eben auch, viele Sachen funktionieren auch erst nach der Auslosung, weil man muss ja wissen, wer wie in welche Halle kommt, wie sind die Vorrundenspielpläne und so. Das ist so die Voraussetzung, damit ich loslegen kann, ja.
Ja, dann lass uns zurück beim vielleicht spannendsten Thema bleiben für dich jetzt aktuell. Da hast du doch ein Thema mitgebracht, da habe ich dann gerade vielleicht etwas gelogen. Ja. Thema Ticketing. Genau. Es wird sich dieses Jahr etwas ganz gravierend ändern, wobei es ja auch gar nicht so gravierend ist, sondern es ist einfach, ihr geht da mit der Zeit mit, ihr verändert was. Die Tickets wird es dieses Jahr nicht mehr in der Form so stationär geben, wie es die sonst gab, sondern digital.
Genau. Also es ist so, dass wir, ja, ich sag mal, ich kann dazu immer, ich finde das als Einstieg immer so eine schöne Anekdote. Es war im ersten Jahr, als ich Kreiskassierer war, bin ich am letzten Tag des Ticketvorverkaufs bei Susanne Dankowski, bei damals ja noch Ballsport, direkt gewesen. Und
an der Hohenstraße.
An der Hohenstraße, genau. Mhm. Und bei Elektro Weichert, bei Uli Weichert. Und am Ende des Abends bin ich um 19.30 Uhr mit 47.000 Euro Bargeld durch die Gegend gelaufen und habe mich dann so gefragt, irgendwie kann doch hier was nicht richtig sein. Was ist denn, wenn dir jetzt einer auf den Kopf haut und das Geld weg ist? Und da haben wir gesagt, wir müssen was ändern. Also das funktioniert so nicht. Wir haben dann versucht, ein digitales Ticketsystem zu bekommen. Ist nicht ganz so easy. Also das muss man sagen. Da muss man viel Vorarbeit leisten. Wir hatten einen Anbieter, der hat das auch uns oder hätte uns das gut vorbereitet. Das war allerdings finanziell nicht realisierbar, sodass wir dann im ersten Jahr, so kennen das die meisten ja auch aus dem letzten Jahr, auf die EC-Kartenzahlung bei der Endrunde übergegangen sind. Und in diesem Jahr haben wir es dann jetzt mit einem Anbieter zusammen, das wird die Firma Eventim sein, über Eventim Lite, haben wir jetzt die Situation geschaffen, dass wir wirklich ein voll funktionierendes Ticketsystem schaffen können, wo wir alles, was im stationären Vertrieb vorher mit den Endrunden, mit den Reservierungen und, alles, was vorher möglich war, ist jetzt auch möglich, nur eben in der digitalen Welt.
Das heißt aber, ich kann mir, sobald hier die Tickets in freien Verkauf gibt, könnte ich mir sagen, ich kaufe mir jetzt 300 Karten für die Halle Renninghausen?
Ganz so wird es nicht sein. Also wir werden weiterhin auf Kontingente für die Vereine setzen. Das ist uns ganz wichtig, weil letztlich ist die Basis sind die Vereine und die sollen es eben auch, hauptsächlich die Möglichkeit haben, für ihre Zuschauer das abgreifen zu können. Und wir werden es jetzt in diesem Jahr so machen, wir werden starten mit dem 1.12. Der 1.12. wird der Tag sein, an dem die Vereine ihre Ticketkontingente abrufen können. Da werden die Vereine im Vorfeld eine E-Mail bekommen ans elektronische Postfach übers DFB-Net, bekommen dann eben darin einen Code und mit diesem Code können Sie Ihre Ticketkontingente abrufen und im Anschluss wird dann alles, was da nicht abgerufen wird, das wird dann Tag X sein, können die Vereine dann letztlich beginnt dann der freie Verkauf für die normalen Menschen, die dann so noch separat ohne Vereinsangehörigkeit kaufen wollen.
Jetzt musst du mir noch einmal erzählen, wie war das damals? Du holst dir das Geld ab bei Elektro Weichert und bei Ballsport direkt, du hast 45.000, 47.000 Euro, hast du und rennst dann durch die Dortmunder Innenstadt damit oder also war nicht so der erste Weg, ich muss jetzt direkt zur Bank oder direkt ins Auto und Hauptsache weg irgendwie von ganz vielen Menschen?
Ja, es war halt 19.30 Uhr mittwochs abends, ja, wirst es halt auch nicht mehr so schnell los. Casino war auch keine Option für mich. Dementsprechend bin ich tatsächlich nach Hause und ich weiß noch, dass ich meiner Chefin geschrieben habe, dass ich am nächsten Morgen Homeoffice machen werde, weil ich halt eben nicht so unbedingt groß mit dem Geld dann irgendwie noch auf der Arbeit wollte und. Und bin dann eben, bevor ich dann nachmittags hatten wir noch einen Termin in der IHK, weil ich da noch im Prüfungsausschuss mitsitze. Da hatten wir eine Vorbesprechung und bin davor bin ich dann letztlich zur Volksbank gefahren und habe das dann da bei der Volksbank eingezahlt. Und die waren auch nicht ganz begeistert, dass ich das so mit dem ganzen Bargeld da kam und so, fanden die jetzt auch nicht so toll. Die sagten auch, da gibt es andere Lösungen. Ja, aber ich bin da wirklich total blauäugig dran gegangen. Es war halt das erste Mal, ich habe mir da nichts bei gedacht. Und klar, als ich dann nachher drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, die Anzahl der Zuschauer mal die Eintrittspreise macht Sinn, aber zu dem Zeitpunkt war ich da eher blauäugig.
Jetzt habt ihr eine andere Lösung. Wie erleichternd ist das, aber gleichzeitig auch wie schwierig ist das vom Arbeitsaufwand her jetzt gerade für dich gewesen? Oder wird es vielleicht auch noch?
Also jetzt im vergangenen Jahr war es schon heftig, weil ich muss sagen, wir haben ja auch, also du kriegst Anrufe oder beziehungsweise Eventim, die haben halt sich bei uns gemeldet. Im Februar hatte der angerufen, hatte gesagt, hier, er möchte das gerne mal mit uns zusammensetzen und. Ich hatte Eventim schon mal auch vorher im Gesprächen, da war es aber immer so, dass mich so ein bisschen so gesagt hat, oh, das kostet uns auch alles wieder Geld, ne? Weil das ist ja auch am Ende des Tages muss das auch irgendjemand alles bezahlen. Und der sagte dann aber, naja, wir wollen das unbedingt. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn du das unbedingt willst, dann machen wir es so, wenn ich bis 1.7. oder 1.8. keine Lösung habe, melde ich nochmal. Und ich konnte wirklich eine Uhr nachstellen. 1.7., 11 Uhr hat er wieder angerufen und hat dann gesagt, so hier, ne, du hast gesagt, 1.7. darfst du wieder anrufen. War auch total nett. Dann habe ich gesagt, ich sage so, ja, okay, gut, ich höre mir das jetzt mal an, weil die Lösung, die wir favorisiert haben, war noch über die Marketing GmbH. Das klappte aber auch nicht so. Das war eben so dieser Grund.
Weil das entwickelt werden musste? Oder?
Genau, weil das entwickelt werden musste und weil die momentan auch ein paar andere Prioritäten hatten. So dass wir da eben schon absehbar sehen konnten, es würde wieder auf Papiertickets hinauslaufen. Da habe ich gesagt, das ist unmenschlich für alle. Das ist ja auch für die, das ist ja letztlich auch für die ganzen Vereine, die Ausrichter, ne? Also wenn ich jetzt hier unseren Sportrichter Patrick Neumann, der ja letztlich als Ausrichter bei Husen Kuhl immer mit dabei ist, er ist ja mehr eine Ticketvorverkaufsstelle in der Zeit, gerade zwischen Vorrunde und Zwischenrunde, werden wir ja gleich auch nochmal kurz drüber reden, wie das ablaufen wird. Das sind einfach so Dinge, da kannst du wirklich viele Leute entlasten. Naja, und dann habe ich im Juli in meiner Elternzeit, habe ich dann, ich glaube, mit vier, fünf Anbietern Videokonferenzen, Termine gehabt und. Und habe dann in der Zeit, haben wir dann alle Pro und Contra so mal aufgeschrieben, haben geguckt und letztlich ist es dann Eventim geworden, die sich halt von Anfang an wirklich reingekniet haben und das auch echt gut gemacht haben. Und das waren auch so die einzigen, muss ich sagen, die unsere Anforderungen so wirklich zu 100% bedient haben.
Ja. Und Eventim war auch, glaube ich, hat Türkspor Dortmund auch in der Regionalliga genutzt und ist, glaube ich, auch für viele der gängigste Anbieter, gerade wenn es darum geht, auch wenn es jetzt vielleicht eine andere Variante ist mit Eventim Lite, aber für viele der gängigste Anbieter, gerade wenn es so um Konzerte geht alle möglichen Veranstaltungen, Events in ganz Deutschland. Gab es schon Rückmeldungen irgendwie, schon was von den Vereinen gehört, von den Ausrichtern in den einzelnen Hallen, wie die so darauf reagiert haben, wie die damit umgehen?
Genau, also wir haben eine Ausrichterbesprechung gemacht. Normalerweise machen wir die immer Anfang Dezember. Wir haben es jetzt in diesem Jahr mal vorgezogen und haben gesagt, wir machen mal eine wirklich Anfang Oktober schon, damit wir die Ausrichter auch mitnehmen, damit wir auch schon mal so die Bedenken, die Ausrichter haben, schon mal aufnehmen können. Da gab es auch ein paar Bedenken, haben wir aber, glaube ich, auch vernünftig gelöst, haben alle Bedenken besprochen und insgesamt haben wir auch einen Testlauf gehabt. Wir haben jetzt bei dem DFB-Pokalspiel vom Homrucher SV gegen Kaiserslautern Anfang Oktober, am 4. Oktober haben wir das gehabt. Da haben wir das System komplett auf Herz und Nieren getestet, wie man so schön sagt. Das hat super geklappt, das war ordentlich und ich bin guter Dinge, dass wir das auch jetzt bei der Halle machen können. Wobei ich natürlich schon zugeben muss, dass schon eine gewisse Anspannung bei mir jetzt in diesem Jahr extrem da ist, weil es einfach eben wirklich einmal rund durchlaufen muss. Und es gibt so ein paar Brücken, die da noch hinterstecken. Wie ist das mit dem Handyempfang in den Hallen, was die Scannen angeht? Weil man hat eben durch dieses digitale Ticket, bekommt man das eben entweder aufs Handy direkt oder so, wie man es halt auch vom BVB kennt, über Print at Home. Aber die Sachen werden halt vor Ort gescannt durch eben Handys, dass dann das Smartphone eine App da drauf hat, die dann eben anzeigt, grün oder rot, darf rein oder darf nicht rein letztlich. Und es wird weiterhin, das war auch eine große Besorgnis, es wird weiterhin die Situation sein, dass wir diese Bändchen, diese berühmten Bändchen, die wir immer letztlich haben, dass die weiterhin gegeben werden. Also man wird wirklich nur vorne am Eingang einmal gescannt, dann bekommt man das Bändchen, so wie es vorher mit der Karte auch war. Also wir wollen jetzt auch nicht das Rad komplett neu erfinden. Das wird weiterhin so sein, sodass man dann auch rein und raus kann, ohne dass man ständig irgendwie gescannt werden muss.
Und du blickst dann gespannt jetzt auf den 1. Dezember. Und dann ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden für die einzelnen Vereine dann Kontingente in den jeweiligen Hallen freigeschaltet, weil ihr wisst dann zum Beispiel in Halle XY, da passen nur 300 Leute rein, da sind die 6 Vereine an dem einen Tag da und das heißt, pro Verein, jeder Verein kriegt dann x Karten und die können die dann abrufen über Event im Light.
Genau, ja. Also zum Glück ist es so, dass wir nur Hallen haben, die mehr als 300 Zuschauer haben, sonst hätten wir schon Probleme. Das ist tatsächlich so, wenn ich die Auslosung angucke, ist so die ein oder andere Halle, wo ich mir so gedacht hätte, oh, da könnte man ein, zwei Hallen vielleicht tauschen. Mhm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nein, das ist nun mal so, dass die Kapazitäten eben begrenzt sind in den einzelnen Hallen. Die Vereine bekommen eben, wie ich es vorhin schon mal sagte, die bekommen eben diesen Code, haben dann die Möglichkeit, das abzurufen. Und Das ist auch wiederum eigentlich nichts Neues, weil das in den letzten Jahren, also ich nehme als Beispiel immer die Halle Nette, weil das somit eine der kleinsten Hallen ist, die wird ja auch nach der Vorrunde dann aufgelöst letztlich und letztes Jahr war Volker Böker noch Vorsitzender und der hat immer die teilnehmenden Vereine immer angeschrieben per Postfach, hat denen gesagt, wir haben eine Kapazität von 400 Zuschauern, ne, so und so viele Karten könnt ihr haben, wie viel möchtet ihr haben, meldet euch bitte bis dahin und alles andere geht dann in die Tageskasse. So, das ist das gleiche Prozedere, nur dass wir es jetzt halt digitalisiert haben und der kein Vorsitzender sich da mal hinsetzen muss. Ne?
Aber die größte Änderung eigentlich mit.
Also natürlich, ja, das ist eine große Änderung und wir haben natürlich für uns den Vorteil, wir können immer tagesaktuell sehen, wie viele Karten sind noch vorhanden, was ist noch da.
Das macht es digital schon auch für euch einfacher, ne? Weil sonst ging das große Telefonieren los. Also ist ja bei uns auch nicht anders. Also auch wir werden dann irgendwie zur Kartenvergabestelle, weil früher gab es die Tickets ja auch bei uns noch zu kaufen hier im Service Center in der Innenstadt. Das ist dann seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Ich glaube, das hat sich mit Corona so ein bisschen erledigt gehabt. Und wir kriegen aber trotzdem, jedes Jahr kriege ich die gleichen WhatsApp-Nachrichten, die gleichen Anrufe. Ey, David, kannst du noch 2 Tickets klar machen irgendwie und habt ihr noch was? Und wir haben ja auch ein kleines Kontingent bei uns, das wir aber nutzen für Verlosungen, für Abonnenten irgendwie, die uns sehr lange treu geblieben sind, wo wir wissen, hey, die lesen uns jeden Tag oder die sind jeden Tag voll dabei und leben den Amateurfußball und versuchen es da auch so ein bisschen zu vergeben. Und wir können dann auch oft nichts machen, aber ihr kriegt die Anrufe wahrscheinlich auch und ihr müsst dann erstmal schauen, du rufst dann bei Uli Weichert wahrscheinlich an und fragst nach,
genau.
Sag mal, Uli, wie viele Karten hast du noch?
Ja. Ja, und dann hast du, das fällt weg. Dann hast du die Situation, dann sagst du, Sanne, ich habe dir jetzt einen stehen, der will jetzt nochmal 40 Karten kaufen, dann habe ich aber kaum noch welche, wie viel hat Uli noch, ne? So, also das ist und das in einer Zeit, ich meine, wir machen das ja ehrenamtlich, also ich habe auch noch einen Job, so dass ich da wirklich jetzt in der Regel mir das mittlerweile mit meinem Chef immer so gehandhabe. Das haben wir jetzt geklärt, dass ich so um Weihnachten, vor Weihnachten und so, da habe ich jetzt in der Regel immer Urlaub, weil das ist einfach sonst nicht machbar. Das wird dann echt zum Fulltime-Job. Mit dem Ticketsystem, ich erhoffe es mir, weil ich habe jetzt auch nochmal, vor zwei Wochen hatten wir nochmal ein Gespräch mit Eventim. Es soll jetzt wirklich so sein, dass ich im Grunde die komplette Halle jetzt fertig machen kann bis zur Endrunde, inklusive Vereinskontingente und alles fertig machen, sodass wir sagen können, wir drücken am 1.12. auf den Knopf und sind durch, sodass das alles komplett in einem durchlaufen sollte.
Und wie sieht das aus für die Zwischenrunde? Also klar, in den letzten Jahren war es dann immer so, für die Zwischenrunde gab es dann oft auch erst nach der Vorrunde, weil man dann erst wusste, ist mein Verein weiter. Die schaltet ihr dann auch mit Ende der Vorrunde, also du bereitest die vor und ihr könnt die dann einfach freischalten ab mit Ende der Vorrunde?
Genau, also ich kann heute sagen, dass am 29.12. um 22.10 Uhr die Karten freigeschaltet werden, das geht. Wir werden es auch da mit den Ticketkontingenten für die Vereine, da war auch so die Überlegung, wie können wir das am geschicktesten lösen, weil wir einfach die Problematik haben, es ist jetzt von keinem zu verlangen, dass wir aus 72 werden 48, 48 E-Mails abends mit den einzelnen Codes verschicken und sonst was, damit dann auch keine Verein sich irgendwie benachteiligt vorkommt. Deswegen haben wir es uns da einfach gemacht. Da habe ich die Idee entwickelt. Wir haben ja die Teilnehmerkarten. Bedeutet, wenn ein Verein aus der Vorrunde weiterkommt, in die nächste Runde bekommt er immer die Teilnehmerkarten für die Zwischenrunde und in diesem Umschlag, wo die Teilnehmerkarten drin sind, da ist dann auch der Code für die Tickets mit drin. Das passt dann ganz gut, weil die Kontingente stehen ja jetzt auch schon fest, weil letztlich ja auch dann feststeht, wenn ich jetzt aus der Halle, aus der Halle Renninghausen nehme ich mal als Beispiel, ich werde in Gruppe 2 Erster, dann komme ich in Halle Brückmann, glaube ich, war es, ja. Ich meine, es ist Halle Brückmann. Ich habe jetzt die Übersicht, die ist noch nicht veröffentlicht, die habe ich aber jetzt schon mal vertrauensvoll vom Spielbetrieb bekommen, weil ich die brauche, um die Kontingente halt zu verteilen. Deswegen, da bin ich jetzt gerade bei, dass wir diese Sachen dann eben anlegen können, um das dann durchlaufen zu lassen.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Neues System. Ich glaube aber, die Dortmunder werden sich hier ganz schnell dran gewöhnen. Ich meine, es war immer was Klassisches für viele, sich irgendwo zu treffen und zu wissen, hey, Kollege XY kommt auch noch dahin und wir können uns zusammen die Karten kaufen und plauscht man noch eben oder so. Aber am Ende sieht man sich ja eh in den Hallen, allerspätestens in der Endrunde, wenn man mit seinem Verein in einer anderen Halle ist als der beste Kumpel irgendwie, sieht man sich allerspätestens in der Endrunde und an die Karten wird man dann online kommen. Ihr könnt das aber auch alles bei uns online nachlesen. Wir fassen das alles, was du gerade nochmal erzählt hast, Jan, fasse ich dann nochmal zusammen auf rohnachrichten.de/dosport. Dann haben wir das auch nochmal zusammengefasst, wie es denn ab sofort abläuft mit den Tickets ab dem 1. Dezember dann offiziell, wenn die dann rausgehen. Lass uns gerne über die Auslosung an sich nochmal sprechen. Du blickst da ja wahrscheinlich mit zwei Gesichtern drauf. Einmal das neutrale Gesicht, das Gesicht des Kreiskassierers, der versucht, das so neutral wie es geht zu halten, ja. Und als sportlicher Leiter vom SV Westrich. Unter neutralen Gesichtspunkten findest du die Auslosung spannend? So spannend, wie es halt sein kann für eine erste Auslosung?
Ja, also es ist ja schon so, dass die ein oder andere interessante Halle da auch bei rausgekommen ist. Also ich meine, klar, natürlich, wenn ich jetzt so die Halle Brakel mir angucke, ich habe ja gestern oder heute Morgen mir auch das Video von Nico und Timo angeguckt, die ja das auch nochmal so ein bisschen analysiert haben. Ich bin da so in vielen Punkten bei ihnen. Was ich ganz interessant war, was wirklich in der Auslosung mir gar nicht so bewusst war, das ist mir heute Morgen dann erst so bewusst geworden, dass sie echt ja recht haben, dass Renninghausen wirklich so ein bisschen, dadurch, dass sie vielleicht auch erst zum Schluss gelost wurde, war es so, dass irgendwie, ich habe Renninghausen schon gar nicht mehr so wahrgenommen. Klar war dann, ne, da hast du viele Hallen vorher, dann war so der Gedanke, boah, guck mal da und da, ne, das
so ein bisschen unterm Radar.
Genau, das ist so unterm Radar gelaufen.
Vielleicht auch, weil die Leute sich so unterhalten haben schon, ne? Also man merkt ja, nach jeder Halle wurde sich immer mehr unterhalten. Das ist ein bisschen schade für die vorne sind und am Losen sind und so, und weil es gibt ja viele spannende Paarungen, ne? Und da gibt es viel zu besprechen einfach zwischen den Einzelnen. Aber da war der Pegel, glaube ich, sehr laut.
Ja, ich will jetzt nicht unbedingt hier derjenige sein, der da immer die Leute dann verteidigt. Aber man muss auch mal sagen, ich habe jetzt ja die Anwesenheitsliste gestern mir auswerten lassen. Wir waren bei einer Auslosung noch nie so viele. Also es waren im Vergleich zur Auslosung letzten Jahr waren wir 35 Personen mehr. Und natürlich, klar, wenn der ein oder andere raunt, ne, dann wird's natürlich schon nervig. Und es war jetzt beim letzten, ich fand's auch, also ja, es war zu laut. Es war zu laut. Ja, man muss es sagen, es war zu laut. Ich saß jetzt ja auch relativ weit vorne. Insgesamt gesehen kann ich es aber auch verstehen, weil man sieht sich häufig nicht, ne? Mir ging es ja sehr ähnlich. Also vor der Auslosung war es ja so, ich war ab 17.30 Uhr, glaube ich, war ich da. Mhm. 18 Uhr war dann Einlass, man merkte halt wirklich sofort, die Leute kamen, ne? Man kam sofort ins Gespräch, man ist von Tisch zu Tisch gelaufen und so.
Und dann ging schon los und man hat gar keine Zeit gehabt, zu Ende zu reden.
Ja, richtig. Ne? Also ich hab mich selber erwischt, dass ich kurz bevor der Livestream, ne? Also ihr hattet ja den Livestream, den Countdown da laufen, und ich hab selber mitgekriegt, dass ich dann sagte, irgendeiner sagte mir dann so, ey, noch 30 Sekunden, ne? Und ich so, oh, scheiße, ne? Da muss ich noch schnell.
Da war schon die halbe Stunde, genau. Die du eher da ja, war schon
genau,
wieder
ne?
rum.
Das ist,
ne?
so, ja. Das ist so, dass man da wirklich einfach viele Leute sieht, die man so im täglichen Alltag nicht sieht. Jetzt ist es mit Westrich ja auch so, wir spielen in der Bezirksliga 10, da ist die, wir haben halt drei Dortmunder Gegner, ne? Das sind Mengede, Bosna und Westfalia-Hukade. Genau. Und dadurch hast du einfach so die Situation, dadurch siehst du halt eben dann nicht mehr so viel. Ne? Dann ist man dann auch mal auf einem Sportplatz in Bochum oder hat dann eben die Bochumer zu Gast. Das ist dann natürlich so, dass man dann sich einfach darauf freut, mal wieder auch bekannte Dortmunder Gesichter zu sehen.
Nachteil zur Kreisliga A, wo man nur auf Dortmunder trifft jedes Wochenende.
Ja,
oder das schon. Auch den ein oder anderen Besuch in Lünen vielleicht noch mit hat.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja, ich kann es bei uns redaktionsintern, kann ich ein bisschen was erzählen und mal ausplaudern. Also ich kriege ja immer, also sobald die Auslosung beendet ist, ich frage dann in den letzten Tagen schon mal ab, wer hat denn wann, wie, wo Zeit? Weil für uns ist das immer ein Riesending. Wir haben in den 6 Vorrundenhallen haben wir 6 Reporter, 6 Kameraleute, 6 Kommentatoren und in jeder Halle noch einen Fotografen. Das heißt, ich muss ja wissen, haben alle Zeit? Also kann ich mit allen planen oder ist alles irgendwie auf Kante genäht und ich muss noch gucken, dass ich Leute finde, die für uns Dinge leisten können, die vielleicht als Reporter unterwegs sein können. Und es sieht gut aus, also wir werden aus allen Hallen live berichten können, da mache ich mir gar keine Sorgen zu, weil auf die Halle hat jeder bei uns Bock. Aber ich habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen, ja, ich hätte gern hier Halle Brake, ich hätte gern Halle Nette. Da merkte ich auch schon, okay, Halle Brake, Halle Nette, die haben sich alle schon irgendwie angekreuzt, irgendwie da wollen alle hin, da merken alle, da könnte ein bisschen was an Potenzial für die eine oder andere Überraschung mit da sein, für ja den einen oder anderen sportlichen Knall irgendwie. Und ja, das sind so die Hallen, die sich bei uns ausgeguckt worden sind. Renninghausen, fand ich gut, dass du es angesprochen hast. Was mich ja begeistert hat, dass Carsten Kramer, BVB-Geschäftsführer, das Derby gezogen hat, das Lütgen-Dortmunder Derby, also Lokomotive, konnte ja, glaube ich, nur jubeln an diesem Abend irgendwie, weil die ja zum einen ja ausgelost worden waren als bester Zähliges, oder nicht ausgelost, sondern als bester Zähliges automatisch qualifiziert waren. Weiß ich nicht, wie schade man das findet, dass man sich dieses Zähliger-Quali-Turnier sparen kann. Aber dass man sofort mit dabei ist und dann hat man auch ein Derby, so ein richtig schönes Prestige-Ding, Stadtteil-Derby gegen Urania ist es. Und ja, das ist doch schön. Worauf, auf welche Halle guckst du so am meisten? Also hab gesehen vom Westrich, oder ist wirklich die Halle mit dem SV Westrich die Halle, wo du sagst, da muss ich drauf schon, weil die sportlich am reizvollsten.
Gehe ich sofort drauf ein, aber ich sag dir, Urania konnte auch jubeln an dem Abend, weil Urania, ich stand bei Sven Scharpenberg, das, was ich gerade sagte mit diesen 30 Sekunden, der sagte, brauchst du gar nicht gucken gleich, wir kommen eh nach Brakel, wir kommen immer nach Brakel und müssen durch ganz Dortmund fahren. Und jetzt ist er in Renninghausen, das ist überschaubar, fährst du nur einmal durch den Indupark, dann bist du da auch. Von daher denke ich, können dann die Uranen auch ganz glücklich sein. Nee, klar, die Halle Brakel hat schon in sich, also das ist schon, das ist schon so, gerade was auch so die Zuschauermagnete angeht und sowas, glaube ich, ist da schon viel. Renninghausen auch mit Eichtinghofen, ne? Ich habe gestern mit Marc Neul länger telefoniert, der sagte auch, für uns natürlich optimal, ne? Fans kurze können vom, Wege. Genau, die Fans können vom,
ich glaube, von der
können
Uni fast
vom Vereinsheim direkt rüber durchlaufen.
Eine Hauptstraße durchfahren.
Genau, fahren einmal durch. Ja. Ne, können dann zum ersten Mal Kevin Großkreuz sehen, der jetzt ja in diesem Jahr auch wieder als Spieler mit dabei sein wird. Also ich glaube, es gibt schon viele interessante Hallen. Da wird es auf jeden Fall spannend.
Ja, geh ich fest von aus. Lass uns gerne auch auf die Perspektive des SV Westrich schauen. Ich glaube, viele, wenn man so darüber spricht, viele würden euch auch mit zu den Geheimfavoriten zählen. Ihr spielt eine überragende Bezirksliga-Saison. Ihr seid sehr weit vorne in der Tabelle. Ihr steht auf Platz 1, habt auch sehr viel Vorsprung und habt am Wochenende ein Spitzenspiel gegen den TuS Heeuwen, den zweiten, euren ärgsten Verfolger. Könnt den Vorsprung auf noch weiter ausbauen. Das habt ihr letztes Wochenende schon geschafft mit einem späten Siegtor gegen Mengede 0820. Was ist da aktuell los in Westrich? Warum läuft es so gut?
So ein kleines Märchen gerade, ne? Also,
Märchen ist ja immer in Westrich.
Ist irgendwie so ein Märchenwald. Nein, ich kann es momentan auch echt schwer beschreiben. Am Ende des Tages ist es einfach, es läuft alles. Also, es läuft alles super. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich auch im Moment immer sage, ne? Jetzt haltet alle den Ball flach. Es ist gerade, wir haben kaum einen, der verletzt ist. Wir haben in der Anfang der Hinrunde hatten wir auch die ein oder andere Verletzten, ja. Das fiel dann aber auch gar nicht so auf. Also das ist, wenn ich jetzt gestern habe ich gelesen, ne, bei Mengede fehlten 9. Wir haben gegen Westfalia Hukka, da haben wir, glaube ich, 7 Verletzte gehabt, wovon auch so 3, 4 die ersten Spiele immer gemacht haben. Zum Beispiel Mirko Burkamp war letztes Jahr eine feste Größe. Der war jetzt lange Zeit raus, der kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen rein. Ne? Das hat lange gedauert durch die Verletzung. Und das sind so Spieler, die sind, das wurde irgendwie von uns nie erwähnt, weil es aber auch keinen interessiert hat, weil wenn es läuft, dann dann brauchst du das nicht, ne? Dann wunderst du dich nur, wie gut es läuft. Und ich glaube, wir haben im letzten Jahr für uns gemerkt, dass wir in der Bezirksliga gut angekommen sind, sind im ersten Jahr jetzt auf Platz 7 gelandet, haben für uns gesagt, naja gut, so für oben, in dem einen oder anderen Spiel hast du dann doch gemerkt, dass du da einfach dass du da keine Chance hattest, muss man auch ehrlich sagen. Gerade so, wenn ich mich so an das Hinspiel in Altenbochum, die ja dann auch aufgestiegen sind in die Landesliga, da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, lass mir nicht lügen, ich glaube 70 Minuten in Überzahl gespielt. Die hatten einen überragenden Torwart, wir hatten gute Chancen, ja, aber eigentlich nie so, dass wir gesagt haben, so dass das zwingend wurde, verlieren dann da auch, und daran hast du gemerkt, okay, für weiter oben reicht es einfach noch nicht, ne? Und das war auch so ein bisschen so dieser Cut in der Liga. Ich habe immer gesagt, wir sind der Erste von den Schlechten, ne? So, oder das ist als Platz 7, so die ersten 6 waren so diese, war so eine Gruppe, und dann war eben so 7 bis zum Schluss, ne? Genau, so das, genau, so die zweite Tabellenhälfte haben wir angeführt. Und da haben wir einfach für uns gesagt, naja gut, komm, wir wollen es mal versuchen, dass wir eben sagen, dass wir in diese erste Tabellenhälfte so ein bisschen mit reinkommen. Und dann also, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn du irgendwie mit der Truppe jetzt Fünfter, Vierter, vielleicht auch Dritter wirst, wäre super. Ja, und das, was da jetzt gerade passiert, das konnte wirklich keiner ahnen. Das ist einfach überragend, ne? Also es ist wirklich, die Mannschaft ist, und das ist, glaube ich, unser großes, großes Fund. Wir sind definitiv nicht die fußballerisch beste Mannschaft. Wir sind aber eine richtig geile Mannschaft. Also das ist schon wirklich super, wie die Jungs zusammen harmonieren, wie das insgesamt passt. Und das, finde ich, hat man auch Sonntag wieder gesehen. So dieser Glaube daran, einfach dann auch eben zu sagen, gut, gegebenenfalls spielen wir halt 0-0. Was soll jetzt passieren? Was auch ordentlich ist, weil ich glaube, ich wüsste nicht, dass in der Zeit, seitdem wir so diese letzten 2-3 Jahre irgendwie mal gegen Mengede sowohl im Pokal auf dem Josef-Spranke-Cup oder sonst wo getroffen sind, haben wir immer gegen Mengede verloren. Wir haben letztes Jahr in der Meisterschaft im Hinspiel einmal 1-1 gespielt, aber ansonsten haben wir immer gegen Mengede verloren. Und gestern, beziehungsweise am Sonntag, hast du dann einfach gemerkt, okay, nee, das ist eine andere, das ist einfach eine andere Situation. Du hast wirklich ganz wenig zugelassen. Ich glaube, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, da musste Basti Walper mal wirklich, retten, aber ansonsten hast du hinten nicht zugelassen und hast dann eben das Glück des Tüchtigen vielleicht so, dass du dann in der 89. Minute dann eben so ein Ding nochmal einköpfst.
Ja, Julian Schawalla hat es gemacht, ne? Eingewechselt worden, glaube ich auch. Und
Jule
ja,
nicht, nee.
Nee?
Nee,
Jule nee, der spielt gespielt. Immer. Ah, dann habe ich
Jule spielt immer. Im Übrigen, im Übrigen, wir haben zwei Spiele nicht gewonnen. In den beiden Spielen war Jule gesperrt.
Vielleicht liegt es daran.
Also ja. Man weiß es nicht.
Aber ich habe das Spiel ja auch geguckt und jetzt ist eigentlich sträflich, dass ich nicht wusste, dass er direkt von Anfang an mit dabei war. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es von beiden Seiten ein gutes Fußballspiel ist. Es war eher so ein Abnutzungskampf und er hat aber auch das Gefühl, also hätte genauso gut sein können, weil auch bei Mengele 0820 gibt es den einen oder anderen Spieler, der richtig gut mit dem Ball umgehen kann, der richtig gut kicken kann und hatte auch das Gefühl, ja, die könnten auch irgendwann das Tor machen. Aber aktuell, und das höre ich auch raus, wenn ich mit Marc Risse in den letzten Wochen gesprochen habe, auch unter anderem deshalb, weil er angekündigt hat, dass er am Ende der Saison als Trainer aufhört, höre ich halt so raus, ihr macht das Tor dann immer. Also woher kommt diese Mentalität, so ein Spiel dann noch für sich zu entscheiden und sich auch von so kleineren Rückschlägen, und es sind ja wirklich nur kleine Rückschläge, mal ein Spiel gegen den FC Kastrop-Rauxel irgendwie hoch zu verlieren und da vielleicht einen Tag mal chancenlos zu sein, weil wirklich alle scheiße spielen. So in der Deutlichkeit kann ich es, glaube ich, sagen, weil mir es auch genauso gesagt worden ist. Und auch so eine, es ist vielleicht kein Rückschlag, weil es vielleicht alle bei euch wussten, das kannst du gleich vielleicht nochmal Einblick geben, aber das mag Risse aufhören, wo man auch sagt, ja, könnte nochmal für ein bisschen Unruhe sorgen, ist der ein oder andere, was passiert nächste Saison, muss ich mich mal beschäftigen mit dem einen oder anderen Thema vielleicht oder so, dass euch das aber irgendwie so ein bisschen kalt lässt aktuell.
Also das Kastrop-Spiel hat mich echt gewundert, also nicht, dass wir da so hoch verloren haben, das war wirklich so ein Tag, das war einfach ein gebrauchter Tag, da lief einfach wirklich gar nichts, da war wirklich so Dinge bei, wo du wirklich so gedacht hast, so ey, der Ball kam auf 5 Metern gefühlt nicht an. Da passte wirklich gar nichts zusammen. Aber die Reaktion darauf, die war einfach genial, weil du dann wirklich für dich gesagt hast, okay, das war jetzt mal so, das wird kommen, dass irgendwann Rückschläge kommen, ist ja nun mal auch normal. Nur sie kamen dann irgendwie danach nicht mehr. Ne? Das ist, glaube ich, auch so vielleicht der große Unterschied. Also gerade FC Kastrop, die ja auch eben sehr, sehr hoch gehandelt wurden, die ich auch glaube, so kadermäßig wirklich einen richtig, richtig guten Kader haben.
Ich meine, die haben letzte Saison Relegation gespielt, genau, ne? Also sind Zweiter geworden, durften in die Relegation und hatten da, das hatte ich selbst mitbegleitet, ein Spiel gegen den SC Greven, glaube ich, aus einer anderen Bezirksliga-Staffel, was sehr, sehr knapp und eng war, wo sie ganz knapp gescheitert sind und deshalb nicht mehr um Aufstieg mitspielen konnten. Aber ich glaube, die haben auch diese Saison wieder viel auf dem Zettel gehabt.
Ja, definitiv. Also die haben mit Yassin Den Nachnamen kriege ich nie gut ordentlich fehlerfrei raus, aber Yasin ist für mich einer der besten Spieler in dieser Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler in der Liga. Der hat gegen uns auch nochmal getroffen, ist dann auch da nur eingewechselt worden. Das zeigt schon die Qualität, wenn du so jemanden dann auf der Bank lassen kannst. Aber der Unterschied zwischen uns ist, wir haben danach kein Spiel mehr verloren und die haben danach keins mehr gewonnen. Und das ist, glaube ich, so das, so diese Selbstsicherheit, weil das hatte man schon so dieses Gefühl, also das kam bei mir so ein bisschen an, so nach dem Spiel, so jetzt haben wir die Westricher geknackt, jetzt wird das erstmal laufen, ne? Also jetzt werden wir hier durchmarschieren und werden das jetzt, haben wir jetzt gezeigt, wie die Machtverhältnisse sind. Ja, und wir haben uns einfach nicht beirren lassen, haben das wirklich gut laufen lassen und ich bleibe dabei, es liegt, glaube ich, so ein bisschen an dieser Truppe, so diese Eingeschworenheit dieser Truppe, die dann so das wirklich wie so ein Selbstverständnis auch laufen lässt. Ne? Du hast natürlich jetzt auch mit Didi Liskunov, mit Lukas Ziegelmeier und so, das sind Leute, die so Situationen halt auch gewöhnt sind, dadurch, dass die eben auch schon in der Vergangenheit einfach höher gespielt haben. Und die lassen das ganz entspannt durchgehen und sagen, ja, also ich weiß, dass ich mit Ziege vor anderthalb Wochen telefoniert habe und da sagte Ziege so, ja, stell dir vor, wir verlieren jetzt gegen Mengede und gegen Häfen, dann sieht es auch gar nicht mehr so toll aus. Ne? Also das ist so, dass, ja, aber das, da siehst du ran, dass das auch eben in den Köpfen auch drin ist, ne? Dass es auch passieren kann. Aber ich habe gesagt, warum sollten wir denn? Dann sagt er so, ja, hast eigentlich recht, ne? Macht irgendwie keinen Sinn. So, deswegen, das sind so Dinge, ich glaube, dass wir momentan diesen Lauf haben. Ich hoffe, dass wir den noch lange durchziehen können, im Idealfall zumindest bis zur Winterpause. Und dann muss man gucken, weil dann muss man dann auch mal schauen,
was
dann
mit was anderem beschäftigt.
Ja, muss man ja, muss man mal schauen. Also ich bin vor Sonntag war ich immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, Sonntag war ich auch in so einer leichten Euphorie, nachdem du dann wirklich da 1-0 gewonnen hast. Jetzt gegen Häfen, das wird, glaube ich, brutal schwer. Ich habe schon das ein oder andere gehört, dass die eben auch schon sehr, sehr stark momentan sind. Und man sieht ja auch so in diesem Lauf, wenn man einmal in so einem Lauf ist, dann ist es halt schwer, jemanden zu schlagen. Und die Problematik, die ich in dieser Liga sehe, ist, da kann jeder jeden schlagen. Also das beste Beispiel ist ja für mich so Westfalia Huckade. Die gewinnen 6-1 gegen
Waldner?
Nee, gegen Kastrop.
Ja.
Die haben ja 6-1, glaube ich, oder ja. Ne, 6-1 meine ich.
Gegen Schwerin
war das.
Jetzt auch sehr
genau, deutlich. Haben jetzt gegen Schwerin deutlich gewonnen. Mhm. In der Zwischenzeit verlieren sie aber gegen Hatting gegen die ganz unten mit drin stehen mit Menge.
Die waren Vorletzter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ja.
Genau, und daran sieht man einfach so, dass dann die Tabelle halt keine Rolle spielt. Ne? Das ist genau
da kann
so
jeder Mengede. Jeden genau, schlagen.
Da kann jeder jeden schlagen, momentan nur keiner uns irgendwie. Das ist, ist so.
Nur der FC Kastrop Rauxel, der aber seitdem nicht mehr so wirklich in die Spur findet.
Ja, also diesen Spruch habe ich jetzt diese Woche 2-3 Mal gehört. In der Liga kann jeder jeden schlagen, nur keiner Westrich. Allerdings nicht von Westricher Seite, das möchte ich bitte betonen. Deswegen, und ich sage immer, bleibt mal ein bisschen entspannt. Ne? Also als ich dann Sonntagabend irgendwie, als ich Sonntagabend die erste Nachricht kriegte, so jetzt langsam können wir zum Gratulieren ansetzen, das ist halt Schwachsinn, weil nach 13 Spielen ist noch keiner aufgestiegen. Ne? Und es ist auch noch eine schwere Rückrunde. Man weiß auch nicht, was die ein oder andere Mannschaft vielleicht im Winter noch nachlegt. Das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ich mir Häfen angucke. Häfen hat letztes Jahr in der Hinrunde, waren die abgeschlagen, ganz unten. Die haben eine überragende Rückrunde. Ich glaube, die in der Rückrunde haben die, glaube ich, kaum ein Spiel verloren, haben Punkte geholt ohne Ende. Die wären auch letztes Jahr schon weit oben gewesen, wenn die nicht diese miserable Hinrunde gespielt hätten. Von daher schön Piano machen, weiter gucken und erstmal die Hausaufgaben selber lösen.
Jetzt habe ich eine Vermutung. Ich glaube, ihr habt mit euren Führungsspielern, die du gerade angesprochen hast, Dietrich Liskunov, mit Lukas Ziegelmeier, Sven Thormann, habt ihr Leute, die einfach viele Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also die haben alle ein gewisses Alter erreicht, so um die 30 oder über 30 schon. Und dann waren die halt aber auch bei Vereinen, wo immer gut was los war, also wo immer ein bisschen Betrieb war. Also Sven Thormann kennt aus vom TuS Bövinghausen die wildesten Geschichten, hat er viel erlebt und so, war ganz lange, ist glaube ich sein Heimatverein, wo er eine große Verbundenheit hat, wo er auch immer sich für eingesetzt hat und gelebt hat, aber hat auch viel mitbekommen. Lukas Ziegelmeier war beim DSC Wanne Eickel, war beim Lüner SV, auch immer viele Dinge erlebt.
Sogar Stadtmeister
mitbekommen. Genau, Stadtmeister hier in Dortmund und war auch zu Zeiten dort, wo es glaube ich auch nicht immer ganz so ruhig war beim Lüner SV. So, dann hast du einen Dietrich Liskunov, der ja in Schwerin war beim FC Brünninghausen, der auch mal hier und dort vielleicht das eine oder andere mitbekommen hat und vielleicht tut denen die Ruhe bei euch ganz gut. Also vielleicht ist es bei euch einfach ein bisschen ruhiger.
Ja, ich glaube, du stehst nicht so im Fokus.
Das
glaube ich schon. Ne? Du stehst nicht so im Fokus. Das macht ja schon die Liga-Zugehörigkeit. Ne? Also Oberliga, Westfalenliga, da ist einfach die Berichterstattung nochmal eine andere im Vergleich zu Bezirksligisten. Wobei momentan habe ich das Gefühl, trotzdem, dass wir sehr, sehr viel Berichterstattung bekommen, liegt aber auch vor allem am Tabellenplatz. Das ist schon so und ich glaube, die haben eben auch die Situation, dass die alle so ein bisschen rausgereift sind, also die haben Erfahrung gemacht, waren eben jung und geben das jetzt eben auch weiter, ne? Weil bei uns ist es in diesem Jahr auch so, dass einfach so die extreme Mischung es macht. Ne? Wir haben halt eben mit Alessio Thiele, der ja auch noch total jung ist, also wenn ich das immer höre, ne, der kommt ja von Schüren und so, ja, aber das ist trotzdem,
hat er
ja
wenig gespielt auch.
Genau,
ne?
Ja, wobei...
Ja, aber schon. ich glaube bei euch, da spielt er jetzt halt deutlich mehr.
Ja, klar, da spielt er deutlich mehr.
Was für einen jungen Spieler, glaube ich, am wichtigsten ist.
Ne? Ja, ne, das Moritz Keil, den glaube ich, der im letzten Jahr bei Holzwickede so gut wie gar nicht gespielt hat, weil das verletzungstechnisch auch nicht so gepasst hat und das, ne, das sind so diese jungen Leute. Batum, der die ersten 3-4 Spiele bei uns auch gar keine Rolle gespielt hat, dann hat er gegen Westfalia Dortmund im Pokal von Anfang an gespielt, hat die komplett auseinandergenommen. Also hat wirklich, der war ja wirklich extrem gut. Und das sind so Dinge, die laufen gerade momentan echt super. Und das ist, glaube ich, auch so das, was eben der entscheidende Unterschied zum letzten Jahr war, dass wir diese Breite haben im Kader und dass wir eben viele Junge noch mit dazugekriegt haben, die sich aber auch sofort eingepasst haben.
Und Vater des Erfolgs, des Ganzen, so ein bisschen, der das Ganze vielleicht auch ein bisschen zusammenträgt, Marc Risse. So, und jetzt hat er halt, ja, seine Erfolgsgeschichte in Westrich schreibt er weiter. Also hat euch den Aufstieg aus der Kreisliga B in die A-Liga gebracht, aus der A-Liga in die Bezirksliga und in der Kreisliga B wollte er eigentlich nur für 10 Spiele übernehmen. Ne? Nachdem es damals die Trennung gab von Tobias Ahland und euch, der ja auch eine ganz starke Verbindung zum Verein hat und da ganz viel mitgeprägt hat und vor allem ja ein überragendes Hallenjahr auch mal hatte, mit dem er sich einen ganz großen Namen in Dortmund nochmal gemacht hat.
Wonderland.
Ja, genau, wo viele seinen Namen gesungen haben und dann kam Marc Risse und wollte das nur 10 Spiele machen und ist geblieben, weil ihm das alles so gefallen hat und alles so überzeugt hat. Der geht jetzt aber am Saisonende und jetzt kannst du mal erzählen, wie das so war. Also gab es das Gespräch erst, das finale Gespräch für dich erst vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen oder stand das für dich einfach schon länger fest oder so? Oder wie war das für dich? Gib gerne mal ein paar Einblicke.
Ja, ich sag mal, wir wollten beide dieses Jahr schon aufhören. Wir hatten das eigentlich so für uns gemacht, dann war es aber letztes Jahr während der Halle, kam dann irgendwie so die Situation auf, dass wir gesagt haben, nee, komm, ein Jahr machen wir noch, weil das ist so ein bisschen so ein Abhängigkeitsverhältnis. Also Marc hat halt gesagt, du musst halt auch bleiben, sonst bleibe ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, das eine Jahr kriegen wir noch irgendwie, das kriege ich auch auf jeden Fall noch hin. Und jetzt ist es so, dass Marc schon von vornherein zügig gesagt hat, dass es also mir gegenüber immer wieder angedeutet hat und gespiegelt hat, ne, dass es auch wirklich das letzte Jahr ist. Und ich meine, Vater ist ja auch ein gutes Stichwort. Er wird jetzt halt im Januar nochmal Papa. Und es ist dann einfach so, dass es jetzt nichts irgendwie gegen den Verein ist oder Sonstiges, sondern dass er einfach sagt, er hat einfach die Kapazitäten nicht mehr und die Zeit. Und Jonas spielt bei Brünninghausen, also es ist sein größerer Sohn letztlich, der ist jetzt 12, hoffe ich, dass das passt ungefähr. Also Jona ist so letztlich, dass der auch eben den Papa viel einspannt, ne? Weil die eben auch, ich weiß, dass ich mit Marc manchmal sonntags morgens telefoniere und dann ist er irgendwo in Siegen auf irgendeiner Sportanlage oder sonst wo oder dann samstags nachmittags noch, ne? Da lernt er ganz Nordrhein-Westfalen noch mal kennen.
Weil er in Brünninghausen ganz gut ambitioniert im Jugendfußball spielt.
In diesem Nachwuchsleistungszentrum spielt er und daran siehst du schon, dass der dann eben auch viel da unterwegs ist und jetzt kommt eben nochmal Nachwuchs im Januar und dann ist es so, dass man dann einfach sagt, irgendwann hört halt auch die Kapazität auf und ich glaube, dafür steht Marc auch und das ist auch das, was ich an ihm so schätze, der macht es entweder ganz oder gar nicht, ne? Und das ist einfach dann so, dann lieber gar nicht, auch so schwer es ihm auch fällt, das merkt man halt auch schon, aber zumindest hat man dann so diese Situation, dass man dann sagt, okay, ich kann nicht allem jetzt insgesamt mehr gerecht werden, ich muss dann eine Sache halt eben trennen, damit ich mich von einer Sache trennen, damit ich eben dann allem gerecht werden kann.
Jetzt wäre es für mich perfekt, wenn du den Nachfolger schon mitgebracht hast. Kannst du mir schon einen Namen sagen oder so? Gibt es den Nachfolger von Marc Risse schon? Oder ist der schwierig zu finden?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht, ja.
Nein, also,
was heißt also weiß
nein,
ich nicht?
Es gibt schon Überlegungen und ich meine, jetzt ist jetzt ja auch nicht so, dass das für mich jetzt so überraschend kam, dass ich jetzt nicht schon mal irgendwie vorher was hatte. Und ich glaube, Marc hat auch ein Interesse daran und insgesamt in Westrich haben wir alle ein Interesse daran, dass ja irgendwo so das weitergeführt wird, dass es weiterläuft. Und ich glaube, dass wir insgesamt jetzt noch eine ruhige Phase haben. Wir haben eine Idee. Wir müssen das jetzt noch intern so ein bisschen, da müssen intern noch ein, zwei Sachen müssen noch abgestimmt werden. Und ich denke, dass wir aber, also ich bin guter Dinge, dass wir das Ende des Jahres noch hinkriegen, dass wir noch in diesem Jahr irgendwie eine Lösung präsentieren werden. Wir haben da schon so die Idee, dass wir das noch im Laufe des Dezembers irgendwo verkünden können.
Das klingt ja schon so, als würde sich da was hier herauskristallisieren. Also klingt nicht so, als wärst du jetzt als sportlicher Leiter komplett unvorbereitet
gewesen. Nein, das waren wir nicht. Also das waren wir insgesamt nicht. Und ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Wochen irgendwo da Vollzug hoffentlich geben kann, dass wir dann auch sagen können, ja, weil das ist ja auch normal letztlich. Ne? Also du musst ja, das ist, das hast du, diese 10 Spiele, die du angesprochen hast damals, da war es ja auch so, da hast du dann wirklich überlegt, wen nimmst du oder wen kannst du nehmen, und das ist halt auch schon schwer gewesen, ne? Nur natürlich ist das ein ganz anderes Niveau gewesen, also dieses Niveau, als du von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen bist, da hast du gesagt, okay, ja, müssen wir mal gucken, wen man da findet, ne? Wer das dann machen kann. Und am Ende des Tages ist es jetzt so, ich weiß nicht, euer Artikel ist um 14 Uhr online gekommen. Ne?
Letzte Woche, der war um 14 Uhr online. Mittwoch, ja, müsste heute vor einer Woche. Wir nehmen heute am Mittwoch auf.
Wir haben, glaube ich, um 16:30 Uhr hatten wir unseren Termin. Ne? Da haben wir noch zusammengesessen mit dem Fußballkreis. Und ich glaube, da hatte ich schon 3 oder 4 Anfragen, ne? Oder beziehungsweise Nachrichten, die dann gesagt haben, so, ach ja, wusste ich gar nicht, ne, ist ja interessant, wie geht's dir
man
denn so?
Man könnte sich ja mal zusammensetzen.
Man könnte ja mal und ja, ich habe immer schon in Westrich Bettwäsche geschlafen, so ungefähr. Also,
kriegt man bei euch im Fanshop, glaube ich.
Das ist,
ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Nein. Aber es war schon tatsächlich ganz interessant. Es waren halt auch Leute, die sich bei mir gemeldet haben, die kannte ich gar nicht. Das war schon interessant. Bei Marc haben sich auch unheimlich viele gemeldet und ich glaube, das zeigt auch so, wenn ich diesen Kommentar von Timo gesehen habe, das beschreibt das schon ganz gut, ne? Marc ist wirklich einer der sympathischsten und ehrlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist auch so, das kann man vielleicht sagen, das ist so die Grundvoraussetzung, um in Westrich Trainer zu werden. Ne? Also das ist so dieses, das ist so das, wofür halt auch Westrich irgendwo steht. Ne? Wir haben mit Tobi Ahland 2018 da, als wir ihn zum Trainer gemacht haben, da hat ja auch keiner vorher gesagt, ey, warum? Ne? Also welche Qualifikation hatte Tobi jetzt Trainer zu werden? Tobi hat bei uns gespielt noch kurzzeitig, bis er sich dann schwer verletzt hat. Dann ist der Weg aber auch so ein bisschen auseinandergegangen. War dann letztlich Anfang 30 und das hat von vornherein hat das sofort gepasst. Ne? Also das war super. Und das sind eben so diese Eigenschaften, die wir halt auch jetzt wieder suchen, die wir jetzt oder gesucht haben und einfach brauchen, dass man sagt, okay, dieses Familiäre steht für uns halt auch einfach mit im Fokus. Ne? Da wird jetzt kein Überraschungstrainer rauskommen, wo man sagt, boah, ja, der will jetzt hier nächstes Jahr in die Westfalenliga dann aufsteigen, wenn wir in die Landesliga aufsteigen sollten. Oder eben der dann sagt, ey, ich muss auf Biegen und Brechen jetzt im nächsten Jahr, wenn es dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt, dass ich nächstes Jahr auf Biegen und Brechen dann aber in die Landesliga aufsteigen will. Also das muss alles nicht passieren. Wir müssen einen vernünftigen Weg gehen. Ich finde, dass wir in diesem Jahr schon so einen guten Anfang gemacht haben, gerade was das Thema von Integration von jüngeren Leuten angeht, weil das war vielleicht immer so die letzten Jahre auch, gehört auch zum Teil der Wahrheit, dass wir immer eine recht erfahrene Mannschaft hatten. Ne? Also bei uns war es so, dass wir nie so diese extrem junge Mannschaft haben. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell auf Tobi Ahland gucke und Rot-Weiß Germania, die in der Kreisliga A richtig, richtig gut performen, die haben eine ganz, ganz junge Mannschaft. Ne? Das ist so, die brauchen einfach vielleicht noch 1, 2 Jahre, um dann so einen Sprung zu machen. Und das versuchen wir jetzt sukzessive mit den Älteren, da zähle ich jetzt Ziege und Didi halt auch schon mal zu oder Sven Thormann, um dann eben einfach so zu diesen Übergang zu schaffen.
Ja. Ist die Landesliga denn für euch Pflicht und gibt es da die Ambition mal irgendwie zu sagen, ja auch Westfalenliga sieht auch ganz gut aus vom Weiten, da lächeln wir auch mal hin?
Auf gar keinen Fall. Nein, also das Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wir sind das ist ja das, was ich sage, ne? Wir sind vor 3, 4, 5 Jahren ich blicke da momentan schon gar nicht mehr so richtig durch. Ich habe für mich einfach so, ich habe für mich jetzt so in diesem, als das mit Marc jetzt war, habe ich so ein bisschen überlegt, wie dieser ganze Weg im Grunde so gestartet ist. Und da erinnere ich mich immer wieder so ganz zurück. 3. Oktober 2017. Das war die Eröffnung des Kunstrasenplatzes. Und da stand ich neben einem Lokalpolitiker und er sagt so, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Fußball, aber wenn ich mir die Anlage hier angucke und das, was hier los ist, und sie spielen Kreisliga B. Also das ist so, und da habe ich so gedacht, ja, er hat vollkommen recht, ne? Er hat vollkommen recht. Und das ist so dieses, da haben wir dann gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir diese tolle Anlage, die wir haben, die einfach geprägt ist durch viel Arbeit und Leidenschaft, ne? Wenn ich mir überlege, wie viel Ralf Mallon, Günther Busch, Birgit Mallon, was da an Zeit intensiv reingesteckt wird, das ist einfach unmenschlich. Und ohne diese Leute würdest du diesen Verein in Westrich so gar
bei
nicht,
euch im Vorstand.
Genau, die sind auch alle im Vorstand letztlich. Aber was die da reinbringen an Leidenschaft und sowas, das würde überhaupt nicht gehen. Und eben dann hast du dazu jetzt gesagt, okay, du probierst einfach mal den Schritt, du nimmst einen Tobi Ahlan, machst den zum Trainer. Der hat uns dann aus den Grauzonen der Kreisliga B irgendwie nach oben gebracht und hat dann eben dann kurz vorm Aufstieg ist es dann ja letztlich so auseinandergegangen. Dann hat Marc das vollendet. Ich sage immer so schön, den Elfmeter dann vollendet letztlich. Und ja, von da an hat das dann ja einen Hype genommen. Das ist ja echt extrem. Nur dementsprechend sage ich auch, ne, das ist jetzt hier kein Muss. Also ganz im Gegenteil. Und dieser Landesliga, wenn es zu einem Landesliga-Aufstieg kommen würde in dieser Saison, der war auf jeden Fall gar nicht eingeplant. Also es ist nicht so, dass wir im Vorstand irgendwie zusammengesessen haben und ich da als sportlicher Leiter gesessen habe und gesagt habe, so, wir wollen jetzt nächstes Jahr in der Landesliga aufsteigen. Da glaube ich, hätte ich auch nur komische und auch wahrscheinlich nicht so begeisterte Gesichter gesehen. Nein, und das muss alles vernünftig und kontinuierlich werden. Also das ist, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn wir in diesem Jahr weiterhin in der Bezirksliga bleiben. Also das ist schön wär's, aber ich glaube, es würde mich auch für Marc extrem freuen, wenn es dann doch irgendwie klappen würde, weil das wäre nochmal so dieses i-Tüpfelchen und ich glaube, dann kann er auch sagen, er hat alles geschafft. Also mit Eichlinghofen gab es ja auch viele Jahre in der Bezirksliga, wo er ja auch so das ein oder andere Mal dran gekratzt hat, was dann aber nicht war, aber das wäre schon so sehr, sehr märchenhaft.
Ein Kreispokalerfolg hatte er ja auch und genau, da seid ihr noch mit dabei. Noch. Die Halle gibt es auch dieses Jahr noch und um die Folge hier, also um den Kreis dieser Folge hier heute, dieser Podcast-Folge der vierten Halbzeit zu schließen, würde ich gerne nochmal auf die Halle blicken, denn jetzt mal abseits des SV Westrich, den glaube ich auch viele mit auf ihren Favoritenzetteln haben, egal wie schwer eure Halle mit sein wird, aber als aktueller Bezirksliga-Spitzenreiter mit dem einen oder anderen, der viel Erfahrung hat, dem einen oder anderen jungen Wilden, welches Team hast du vor allem auf dem Zettel? Also welches Team? Ich verrate dir auch meinen Geheimfavoriten, den ich gestern heute ist der 5. November, den ich am 4. November um 14.05 Uhr, also mir wurde extra gesagt, David, das notieren wir jetzt hier, hat meine Kollegin Katja Wehrland sofort in der Redaktion gesagt, das notieren wir. Ich verrate auch gleich meinen Geheimfavoriten, wen du aber auf dem Zettel hast.
Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt. Noch ich meine, jetzt weit könnte weg, man, ja,
Tickets,
das ist tatsächlich,
Tickets sind gerade so, die Abrechnung.
Ja, Tickets, Abrechnung, ne, Akkreditierung. Also es sind halt gerade so viele Themen letztlich. Ich glaube, wir haben letzte Woche im Gespräch hatten wir das ja schon mal. Da habe ich gesagt, ich sage, für mich beginnt Hallenstadtmeisterschaft so ein bisschen immer zweiter Tag Endrunde, weil da ist so der erste Moment, wo ich so sage, so boah, es hat alles geklappt, es ist alles durchgelaufen, die Halle ist voll im Idealfall und jetzt kann man sagen, so jetzt ist alles ordentlich. Wichtig ist vor allem auch immer, dass es friedlich bleibt in den Hallen. Das finde ich ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht so ein krasser Außenseiter ist oder sowas, aber ich glaube, dass Schüren dieses Jahr schon eine sehr, sehr gute Truppe auf dem Eis haben wird und dass es so sein könnte, dass die auch da ins Endspiel einziehen werden.
Vor allem viel, viel Erfahrung.
Ja.
Also da müssten wir mal zusammenzählen, wie viele Hallenstadtmeisterschaftstitel da zusammen irgendwie auf dem Platz sind. Da müssten einige sein. Also Mo Atschil auf jeden Fall, ja. Arif Ed, Marcel Münzel, ich glaube Philipp Rosenkranz müsste vielleicht auch sogar gemeinsam mit Marcel Münzel das Ding gewonnen haben. Also da müssten einige Hallenstadtmeisterschaftstitel irgendwie zusammen sein. Da könnte es sein, ja. Und macht ja vielleicht sogar Sinn, dass du sagst, erst am zweiten Endrundentag lohnt es sich wirklich zu gucken, wie ist hier eigentlich, wer hat hier sportlich eigentlich das Sagen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren so viele Prognosen gemacht und bei uns in der Redaktion, da sind so viele Vereine in der Vorrunde ausgeschieden, wo wir gesagt, oder ja, Vorrunde eher nicht, aber in der Zwischenrunde ausgeschieden oder so. Ich habe gestern gesagt, mein Geheimfavorit und wirklich Geheimfavorit, weil man muss Türksborn nennen, man muss Aplabek nennen, man muss Schüren nennen, auf jeden Fall. Da gibt es so viele gute Spieler. Man muss auch, glaube ich, den einen oder anderen Landesligisten nennen, wie den FC Roche, den wird auch bestimmt jemand bei uns aus der Redaktion nennen. Ich sag, KF Schari werden dieses Jahr ein bisschen überraschen. Und es ist mein Geheimfavorit. Ja. Ja, einfach weil die einfach spielerisch, also die sind als Mannschaft auch in der Bezirksliga gerade gut, ja, und spielen als Aufsteiger eine gute Saison, weil das auch kein klassischer Aufsteiger ist, genau, eine richtig gute Saison, ja, sogar, und die haben halt dieses klassische, ey, 5-6 Spieler, die für die Halle überragend sind, und da rede ich von einem Najdi, Mahmoud Najdi, dem Spielmacher, bei denen der einfach, der vielleicht auch ein gewisses Alter erreicht hat, aber der einfach eine Kontrolle und eine Technik hat, die ist überragend, einer der besten Hallenspieler in Dortmund, Mohamed Jabri auch, Willi Isiani als Torjäger, die sind richtig gut aufgestellt, das ist mein Geheimfavorit, die waren auch schon mal in der Endrunde mit dabei, aber dieses Jahr sehe ich die so stark aufgestellt und als Bezirksligist. Wir haben es letztes Jahr auch mit Westfalia Huckade gesehen. Ey, wenn irgendwie das Turnier läuft, vielleicht die eine oder andere, wobei ich nicht sagen möchte, dass letztes Jahr die Auslosung irgendwie gut lief für Westfalia Huckade, sondern einfach, wenn, vielleicht hast du eine gute Gruppe irgendwo erwischt, noch in der Zwischenrunde oder so, wo du halt gut durchkommst, um in die Endrunde zu kommen. Und spielt sich in der Endrunde in den Rausch, dann landest du auch mal im Finale. Und das ist dann nicht nur Glück, da ist dann auch viel Können mit dabei. Das traue ich KF Schari zu, wenn da vieles passt.
Wo ist Schari, in welcher Halle? Hast du das gerade im Kopf?
Nee, ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Ich weiß es leider gerade auf Anhieb nicht. Aber die Vorrundengruppe ist auf jeden Fall machbar für die. Das traue ich denen ohne Probleme zu. Und deshalb mein Geheimfavorit. Und jetzt meine allerletzte Frage, die kommt jetzt ein bisschen unerwartet, gehört aber auch noch zur Halle. Weil ihr habt ein großes Lob nochmal am Montag bekommen. Also der Fußballkreis an sich von Carsten Kramer, der BVB-Geschäftsführer, steht da und sagt, ey, tolle Veranstaltung und super geil, dass das so lange schon dabei ist. Und hat Jürgen Gronzewski explizit nochmal erwähnt, der als glaube ich, Ehrenvorsitzender, Ehrenkreisvorsitzender und auch der Mann, der es so in den letzten Jahren nochmal sehr, sehr stark, bevor Andreas Edelstein übernommen hat, aber nochmal sehr stark bewegt hat und dafür gesorgt hat, dass das so eine Heimat dann auch in der Helmut-Körnig-Halle gefunden hat. Viel Lob, und dann hat er noch gesagt, Vertrag würde er am liebsten direkt um 10 Jahre irgendwie verlängern, weil die Veranstaltung soll es immer geben, und einfach die Frage, wie wertschätzend ist das und gibt schon Vertragsgespräche?
Also als er sich, ich saß ja dann neben ihm, er hat sich dann ja neben mich gesetzt, ich habe gesagt, Rechnung ist schon geschrieben. Nein, also tatsächlich ist das schon sehr, sehr wertschätzend, und er sagte auch eben nochmal so, das ist einfach, das ist so das, was sie halt zurückgeben können, ne? Weil du hast eben die Situation im Amateurfußball, da hast du eben diese Ehrenamtlichen, die du brauchst, um überhaupt diesen Spielbetrieb so aufrechterhalten zu können. Also wenn ich jetzt gerade, ne, da bin ich jetzt wieder bei Westrich oder sowas, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt die Mallons und Günther Busch da rausnehmen würde, dann geht's nicht, ne? Und das ist eben, in jedem Verein hast du so 3 bis 5 Leute, die du einfach immer brauchst, um den Verein vernünftig
Fußballkreis
ist nichts anderes. Ja. Ne? Also das, als du vorhin sagtest, so, dass nach der Auslosung so der ein oder andere sich vielleicht wieder gemeldet hat, dass er jetzt wieder auch mal arbeiten möchte und so, das gibt es im Fußballkreis übrigens auch. Da sind auch so, das ist dann immer interessant, wenn du dann so Richtung, wenn es dann so Richtung Oktober, November, merkst du dann, ach, dann gibt es auf einmal wieder Mitarbeiter, die vielleicht davor irgendwie so 4, 5 Monate irgendwie abgetaucht waren, die tauchen dann auch auf einmal wieder auf, weil dann geht es ja wieder um die Situation, wo dann alle gerne hinkommen, und so diese Vorarbeit, die dann da geleistet wird, die ist ja auch eben extrem, und nein, es ist schon sehr, sehr wertschätzend, weil man muss wirklich sagen, das ist schon echt eine Menge Arbeit. Also wenn ich überlege, wie viele Gespräche du auch mit Andreas sagt ja immer so schön, dass es Partner sind des Fußballkreises, mit Partnern und Sponsoren letztlich, das Ganze muss bezahlt werden, und wir haben die Finanzierung wieder mal gesichert für dieses Jahr, gut gesichert auch, weil auch nicht jeder Sponsor ja immer komplett weitermacht, auch da gibt es Wechsel. In diesem Jahr gibt's wieder 2, 3, 4 neue Sponsoren, die da reinkommen. Wir haben jetzt heute nochmal ich habe heute gleich nochmal ein Gespräch mit einem Sponsor, der noch sich angeboten hat und gesagt hat, ey, da würden wir auch gerne ein bisschen unterstützen, ein bisschen mit reinkommen. Wir haben noch einen größeren Sponsor, der hoffentlich jetzt, wo wir hoffentlich bald Vollzug melden können. Die Verträge sind schon geschrieben, die müssen nur noch unterschrieben werden. Wenn das so ist, wird es auch nochmal so vom Videobild in der Helmut-Körnig-Halle eine andere Optik geben. Das kann ich schon mal ankündigen letztlich. Ja, und ich glaube, dass das eben schon sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du diese ehrenamtlichen Leute nicht hast, dann kannst du das eben nicht bewerkstelligen. Und das finde ich das Schöne, weil das ist einfach genau der Grund, wofür du das letztlich auch irgendwo machst. Ne? Weil am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Andreas sagt ja auch immer, du musst ja eigentlich bescheuert sein, wenn du gefühlt deine ganze Freizeit da reinsetzt, dass du sagst, ey, hier, dass da eine Hallenstadtmeisterschaft funktioniert. Ne? Also ich meine, ich sehe es ja bei meiner Frau, wie die aktuell leidet und sagt, ich hätte auch gerne mal wieder ein bisschen Zeit. Und ja, das ist eben in Richtung Halle, wird es halt letztlich immer schwerer. Ne? Und da ist es dann so, dass man da eben einfach nur froh sein kann, dass man dann eben solche Familien hat und so unterstützt wird von zu Hause aus, weil sonst ist das einfach auch nicht möglich. Ne? Also ohne die wird es halt auch nicht gehen.
Ich glaube aber, dann könnt ihr euch dann am zweiten Endrundentag hoffentlich irgendwo an den Platz stellen, einmal ins Rund gucken, seht da irgendwie 4000 Menschen ungefähr und könnt sagen, ey, hat alles super geklappt. Das gönne ich euch und das wünsche ich euch. Für uns auch die intensivste Zeit und wir freuen uns alle sehr drauf. Ich glaube, alle freuen sich drauf, aber ist auch immer alle froh und alle schnaufen einmal durch, wenn es wieder vorbei ist, aber es wird eine super Zeit. Also bin ich sehr überzeugt von und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden ab sofort jede Woche wieder eine Folge haben der vierten Halbzeit rund um den Amateursport in Dortmund. Also wir werden auch mal Folgen außerhalb des Amateurfußballs haben, aber natürlich auch viel rund um den Amateurfußball und gerade in der Hallenzeit, da wird es jede Woche dann um die Halle gehen, um das C-Liga-Turnier, die Vorrunde der Frauen, die ja auch ein Jubiläum feiern mit der 25. Hallenfußballstadtmeisterschaft der Frauen. Wir haben die Vorrunde dann Ende Dezember, die Zwischenrunde an 3 Tagen hintereinander und dann blickt alles schon mit Januar auf die Endrunde. Das wird Weltklasse. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, an uns, an die Redaktion, schreibt sie gerne an sportredaktion@ruhrnachrichten.de und meldet euch da gerne, falls euch da mal was interessiert oder was auffällt. Kritik, Lob, Verbesserung, immer gern gesehen bei uns. Und ich kann an der Stelle nur sagen, vielen Dank, Jan, dass du mit dabei warst bei dieser Comeback-Folge. Und ich wünsche euch jetzt schon eine schöne Hallenzeit und ich sage alle, die mich jetzt hören oder so, wir sehen uns allerspätestens in der Halle. Macht's gut, bis bald.